Liebe Gemeinde, das alte Evangelium auf den heutigen Sonntag, 20. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, steht im Matthäus-Evangelium im 22. Kapitel. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, saget den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere in sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und siehe da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis. Da wird heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Amen. Genug vom Menschen geredet. Es ist Zeit, an Gott zu denken. So hat der Russe Abram Terzinjavsky in dem bekannten Moritzer Schriftstellerprozess gesagt. Genug von Menschen geredet. Es ist Zeit, an Gott zu denken. So sagen doch viele, die von den Schlagzeilen der Woche erschlagen und von den Tagesgeschäften geschafft sind. Genug von Menschen geredet. Es ist Zeit, an Gott zu denken. Aber an wen sollen wir denn denken, wenn wir Gott denken? Wolfgang Borchert beschreibt in seinem immer noch bekannten Schauspiel draußen vor der Tür einen alten Greis. Du bist alt, Gott, unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Tränen nicht mehr mit. Du kannst doch nichts ändern. Wir fürchten dich nicht mehr. Wir lieben dich nicht mehr. Deine Hosen sind zerfranst, deine Sohlen durchlöchert und deine Stimme ist leise geworden, zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören. Also an einen alten Greis sollen wir denken, wenn wir Gott denken. Oder eine Pädagogin beschreibt eine fragwürdige Figur, wenn sie in einer Tafelanschrift vor 15-Jährigen Folgendes bemerkte. Gott ist wissenschaftlich unhaltbar. Gott ist soziologisch entbehrlich, Gott ist moralisch unerträglich, Gott ist theologisch anfechtbar. Also an eine fragwürdige Figur sollen wir denken, wenn wir Gott denken. Oder eine Studentenzeitung beschrieb kürzlich ein lächerliches Phantom. Was immer auch dieses gottgenannte Ding sein soll, ein gasförmiges Wirbeltier oder sonst etwas, wir sind der Meinung, dass es gar keinen Gott gibt. Also an ein lächerliches Phantom sollen wir denken, wenn wir Gott denken. An wen sollen wir denn denken, wenn wir Gott denken? Jesus gibt uns heute mit diesem Gleichnis eine Denkhilfe. Vergesst den alten Greis und die fragwürdige Figur. Vergesst die sagenhafte Gestalt oder irgendeinen himmlischen Feudalherrn. Vergesst dies alles. Das Himmelreich gleicht einem König. Gott handelt wie ein König. Der Herr ist König. So sagt es die ganze Schrift. Mose singt es in seinem Lied, nachdem er mit seinem Volk das Schilfmeer durchschritten hat. Der Herr ist König immer und ewiglich. Der Psalmist proklamiert in seinem Psalm, nachdem er die Machenschaften der Herrscher durchschaut hat. Der Herr ist König auf dem ganzen Erdboden. Jesaja prophezeit in seiner Predigt, nachdem sein Volk in die Gefangenschaft abgeführt wurde. Der Herr ist König, der hilft uns. Und Zacharia verkündigt in seiner Seelsorge, nachdem die Leute am Boden sind. Siehe, dein König kommt zu dir. Paulus schreibt in seinem Brief, Ehre und Macht dem Herrn aller Herren und König aller Könige. Auch wir müssen es wieder zur Kenntnis nehmen, wenn wir vor Machthabern zittern, wenn wir die Ränkespiele nicht mehr durchschauen, wenn wir Unrecht erfahren, wenn wir auch am Boden sind und nicht mehr weiter wissen. Eins gilt, der Herr ist König, der Herr ist König. Nun erfahren wir in diesem Gleichnis einiges von seiner Politik. Dieses Gleichnis gibt Einblick in seine Politik. Bitte keinen Durchblick, denn niemand wird zum geheimen Staatssekretär ernannt. Aber wer diese Zeilen aufmerksam liest, erfährt etwas von seiner Machtpolitik, von seiner Weltpolitik und etwas von seiner Personalpolitik. Zum Ersten, die Machtpolitik des Königs orientiert sich an der Lage seines Volkes. Und die ist alles andere als erfreulich. Anfangs war Königsfurcht im Lande und Ehrfurcht vor dem Herrscher. Treue regierte im Reich und Wahrheit auch. Der Friede war Wirklichkeit. Und dann muckten sie auf. Die Gesetze wurden immer weniger beachtet. Die Lügen wurden immer größer und wurden immer breiter. Die Sprache der Liebe erstarb. Jeder wollte sein eigener König sein. Genau so wie bei uns. Die Gebote Gottes verlieren mit Lichtgeschwindigkeit an Terrain. Wer richtet sich noch nach den Richtlinien Gottes? Die Lügen haben nicht kurze, sondern immer längere Beine. Wer richtet sich noch nach der Wahrheit Gottes? Die Sprache der Liebe, des Verständnisses, der Zuneigung ist doch am Aussterben. Doch jeder will sein eigener King sein. Und diese Lage wird am Hof des Königs sehr wohl registriert. Das ist doch Aufruhr. Das ist doch Ungehorsam. Das ist doch Revolution. So kann man die Dinge nicht gehen lassen. So kann man die Menschen nicht treiben lassen. Das darf doch nicht die Wende sein. Schließlich ist es ein königlich Volk und kein herrenloses Rudel. Und deshalb werden Boten losgeschickt. Einmal, zweimal. Sicher werden sie knüppeln, schlagen, strafen. Aufmüpfige Donken, widerborstige Zähmen, Revoluzer einbuchten. Aber erstaunlicherweise tragen diese Boten keine Schlagstöcke und keine Schlagringe, keine Handketten und keine Handschellen, sondern ein Kuvert, ein Umschlag, eine Einladung, herzliche Einladung zur Hochzeit des Sohnes. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch unmöglich. Mit den Aufmüpfigen will er tafeln, mit den Widerborstigen will er festen, mit den Revoluzern will er zu Tisch sitzen. Nicht Krach gibt's, sondern eine Party. Nicht Krieg gibt's, sondern ein Fest. Nicht Revolution, sondern die Hochzeit des Sohnes. So ist dieser Gott, der durch die Macht seiner Liebe die Leute zurückgewinnen will. Ihm geht doch der Kurs zur Fall unserer Gebote sehr nahe. Ihn berührt doch die Inflation des Bösen heute. Ihm macht die Sprache des Hasses zu schaffen, die uns aus jeder Zeitung und Nachricht entgegenschlägt. Ihm macht das alles zu schaffen. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Wir sind doch ein königliches Volk und nicht irgendwelche Zigeuner am Rande des Universums, so wie es Jacques Monod meinte. Und dann werden Boten losgeschickt. Einmal, zweimal, dreimal, vielmals. Zuerst ein Elia, dann ein Jesaja, ein Hesekiel, ein Micha, dann sogar der Sohn Gottes, Jesus selbst, ein Matthäus, Markus, Lukas, ein Paulus und dann ein Augustin, ein Luther, ein Bengel, ein Hofacker, lauter Postboten der Liebe, die nur dieses eine weitergeben wollten, kommt, denn es ist alles bereit, kommt, denn es ist alles bereit. Was sind bei uns für dunkle Gottesbilder im Umlauf? Neuauflagen mittelalterlicher Apokalypsen. Hier riecht es nicht nach Schwefel und Rauchdampf, sondern nach Braten und Kartoffeldampf. Hier hält uns keiner kurz, hier hält uns einer aus. Hier wird man nicht vorgeladen, sondern bei diesem Herrn wird man eingeladen. Auch heute an den Türen derer, die mit diesem Gott fertig sind. Auch heute an den Türen derer, die ihre ganze Ätsäure der Kritik über alles gießen. Auch heute an der Tür derer, die mit sich alleine sind und nicht mehr weiter wissen. Die mit dem Himmel hadern. An allen Türen wird diese Einladung wieder ausgesprochen. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Die Machtpolitik des Königs heißt Liebe. Und das andere, die Weltpolitik des Königs orientiert sich an der Reaktion seiner Leute. Und die ist alles andere als erfreulich. Die Boten fahren kalt ab. Im ersten Haus sagt der Bauer, der sich gerade auf seinen Acker richtet, Hochzeit? Schön wär's, aber das Unkraut wächst mir über den Kopf. Hacken muss ich, hacken. Und im zweiten Haus sagt der Schuster, der sich über den Dreifuß beugt, Hochzeit? Schön wär's, aber die Schuhe müssen raus. Nageln muss ich, nageln. Und im dritten Haus sagt die Hausfrau, die sich am Waschzuber zu schaffen macht, Hochzeit? Wunderbar wär's. Aber die Familie braucht Kleider, waschen muss ich, waschen. Und im vierten Haus ernten sie beißenden Spott und im fünften beziehen sie sogar Prügeln. Doch im Text heißt es, sie kümmerten sich nicht darum. Sie hatten Wichtigeres zu tun. Sie hatten ihre Pflicht zu schaffen. Immer haben wir Dinge, die auf dem Tische sind und die vom Tische müssen. Beruf, Familie, Ehe, all die tausend Dinge, die lassen uns nicht irgendwelche Zeit, solche Einladungen anzunehmen. Nein, wir haben keine Zeit. Schön wär's, aber wir haben etwas anderes, wirklich etwas anderes zu tun. Einen frommen Luxus können wir heute uns nicht mehr leisten. Aber, liebe Freunde, dort ist doch Gefahr im Verzug. Wenn wir zu allem kommen, aber nicht mehr zu ihm hinkommen. Dort sind doch die Dinge nicht in Ordnung. Wenn wir nach allem sehen, aber ihm das Nachsehen geben. Aber dort ist doch der Grundfehler, wenn wir überall herumgehen, aber nicht mehr zu ihm hingehen. Bei der immer häufiger werdenden Pflichtenkollision, die uns so zu schaffen macht, darf doch unsere vornehmste Pflicht nicht auf der Strecke bleiben. Wenn er sich zu uns setzen will, dürfen wir ihn doch nicht versetzen. Unser Geschäft, unser Tun in allen Ehren, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Die Boten kehren um und sie erstatten Fehlanzeige. Herr, die Leute sind amtlich unterwegs, sie sind dienstlich beschäftigt, sie können einfach nicht. Sollen wir die Tische abräumen? Und der Herr sagt, nachdem er und in der Zwischenzeit das Unrecht bestraft hat, weil er auch ein Herr des Rechtes und der Gerechtigkeit ist, sagt er, geht und ladet ein. Sagt's zu den Aussätzigen und Lahmen, kommt. Sagt's zu denen, die es nicht wert sind in den Augen der Menschen, kommt. Sagt's zu den Kranken und Alten, kommt. Sagt's zu den Fernstehenden, Außenstehenden und Kritikern, sagt's zu den Gottgläubigen, kommt, denn es ist alles bereit. Und die Boten gehen, überschreiten Stadtgrenzen, Kreisgrenzen, Landesgrenzen. Bis an das Ende der Erde gehen sie. Gottes Fest fällt nicht ins Wasser. Er gibt sein Vorhaben nicht auf. Niemand hat Gottes Gnade gepachtet. Glauben wir doch nicht, dass dieser Gott auf uns angewiesen wäre. Wenn wir nicht kommen, dann stehen andere bereit. Keine Sorge, seine Tische werden voll. Das ist die Ausweitung des Heils. Das ist die Ausbreitung seines Reiches. Das ist die Weltpolitik dieses Königs. Und auch das dritte und letzte, nämlich die Personalpolitik des Königs orientiert sich an der Kleidung seiner Gäste. Und die ist zumindest in einem Fall alles andere als befriedigend. Zuerst ist es ja ein schönes Bild, wie die Fernen und Elenden und die Krüppel und die Außenstehenden, wie sie kommen, nicht wissen, ob sie wachen oder träumen, wie sie sich genieren, der arme Tropf vor dem größeren Lump. Anfang ist es ein erfreuliches Bild, wie sie die alle Platz nehmen, nicht dort, wo die Ehrenplätze, sondern wo die vollen Schüsseln sind. Wie sie zugreifen ohne Tischmanieren, weil sie den Benimm noch nicht heraus haben. Zuerst ist es ein erquickendes Bild, wie sie warm werden und auftauen, wie sie zu singen anfangen. Sicher keine schönen Knabenstimmen und Sängerbuben, aber mit rauen Kehlen und zitternder Stimme, falsch und ohne Takt, aber von Herzen das Lob dieses Herrn. Ein erquickendes Bild, aber dann doch ein erschreckendes Bild. Wie nämlich dieser Herr plötzlich den Saal betritt. Wie er die Stuhlreihen entlang geht, wie er jeden persönlich mustert und wie er vor einem stehen bleibt und sagt, Freund, wie bist du hereingekommen, wo du doch kein hochzeitlich Kleid anhast? Draußen am Ausgang konnte man seine Kleider wechseln. Die schmutzige Jacke und schmutzige Hose konnte draußen bleiben. Ein neuer Anzug stand bereit und lag bereit. Und der hat darauf verzichtet. Brauche ich nicht. Mein Kittel genügt. Und deshalb dieser harte Befehl, werft ihn hinaus. Im Saal des Königs geht es festlich zu, liebe Freunde. Man kann kommen, wie man will. Noch stimmt es, wie du bist, so darfst du kommen und wirst herzlich angenommen. Man kann kommen, wie man will, aber man kann nicht bleiben, wie man will. Unsere Klamotten der Hartherzigkeit und Lieblosigkeit und Selbstgerechtigkeit, die passen nicht zu diesem Fest. Andere Kleider brauchen wir. Erbarmen sollen wir tragen. Erbarmen, dass einer nicht die kalte Schulter zeigt, sondern bis ins Körperliche hinein mitfühlt. Liebe und Freundlichkeit sollen wir tragen, die sich nicht in Höflichkeit erschöpft, sondern die den anderen wirklich unterstützt. Demut sollen wir tragen, die nicht um Fensterplätze kämpft, sondern mit den Niedrigen mitmischt. Geduld sollen wir tragen und Sanftmut, die nicht die Kontrolle über sich verliert, sondern den langen Atem im Stress dieser Tage behält. Und um alles herum den Gürtel seiner Liebe, die es zusammenhält und dieses Festgewand zum Festgewand macht. Übrigens, Jesus hat diese Kleidung getragen. An ihm sehen wir, dass sie passt. Die Mode des Reiches Gottes steht uns. Sie kostet nichts. Jesus hat dafür bezahlt. Dies alles liegt bereit. Wir müssen nur hingehen und darum bitten. Herr, schenke mir Freundlichkeit. Herr, schenke mir Erbarmen. Herr, schenke mir Demut. Herr, schenke mir dies Hochzeitskleid. Denken wir daran. Denken wir an diese Hochzeitskleidung, an diesen Hochzeitstisch, an diesen Herrn dieses Festes. Denn es ist Zeit, an Gott zu denken. Doch, es ist Zeit, an Gott zu denken. Er sagt, kommt, kommt, es ist alles bereit. Amen.